Ideenfänger-Podcast. Der Politik-Podcast der Union-Stiftung.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich darf Sie recht herzlich zu einer neuen Folge unseres Ideenfänger-Podcasts begrüßen. Ich freue mich ganz besonders, dass heute Herr Professor Werner Plumpe bei uns zu Gast ist und sage herzlich willkommen, Herr Professor Plumpe.
Herzlich willkommen von meiner Seite.
Herr Professor Plumpe, Sie haben bei uns einen Vortrag zum Thema Globalisierung gehalten. Kann man sagen, dass Globalisierung der größte Wohlstandsmotor in der Geschichte der Menschheit ist?
Ja und nein. Ich glaube, dass die Globalisierung in der Tat dazu beigetragen hat, dass die unterschiedlich miteinander vernetzten Weltwirtschaften und die einzelnen Unternehmen und Branchen zu größeren Leistungen angespornt worden sind, weil die wirtschaftlichen Handlungschancen dadurch zugenommen haben und weil auch die Konkurrenz zugenommen hat. Man musste sich mehr anstrengen, um sich in der Konkurrenz zu behaupten, und das hat insgesamt dazu beigetragen, dass die Produktivität gestiegen ist. Aber man musste auch etwas mitbringen, um in der Konkurrenz, in der globalen Konkurrenz überhaupt bestehen zu können. Man muss also Fähigkeiten haben, und die sind keine Folge der Globalisierung, sondern die muss man schon für sich selber entwickelt haben. Der deutsche Ökonom Friedrich List hätte von den produktiven Kräften gesprochen, die eine Wirtschaft oder ein Land haben muss, um sich in der Globalisierung, in der internationalen Konkurrenz, in der internationalen Arbeitsteilung behaupten zu können. Von daher haben wir ein eigentümliches Zusammenspiel. Wenn man gut trainiert ist, um ein Bild aus dem Sport zu nehmen, dann sind internationale Wettbewerbe eine tolle Sache. Wenn man aber nicht besonders gut trainiert ist, dann wird man auf diesen internationalen Wettbewerben weder eine Palme gewinnen, noch wird einem das besonders viel Spaß machen, was da stattfindet. Und das macht ein bisschen die Dialektik der Globalisierung aus. Sie ist für leistungsfähige Volkswirtschaften eine große Chance. Sie fordert weniger leistungsfähige Volkswirtschaften heraus und sie ist für Volkswirtschaften, die wenig produktiv sind, im Grunde genommen eine Sache, von der sie nicht so viel haben.
Wir gehen ja auch oftmals davon aus, dass Globalisierung ein Phänomen der Moderne ist. Also genauso wie die Erfindung des Telefons oder des Flugzeugs. Kann man das auch für die Globalisierung sagen?
Auch wieder ein Ja und ein Nein als Antwort. Die Menschen haben immer schon miteinander gehandelt. Und sie haben immer schon die Vorteile, die sich aus regionaler und überregionaler Arbeitsteilung ergeben, genutzt. Sei es einfach, weil man Rohstoffe brauchte, die man nur von ferne beziehen konnte. Sei es, weil man Arbeitskräfte benötigte. Sei es, weil es Absatzchancen gab für eigene Produkte, die im Überfluss da waren und die irgendwie einen Verbraucher treffen sollten. Und insofern können wir für die Antike, für das antike Mittelmeer, aber für die ältere Zeit generell, auch für den asiatischen Raum, für China, Phänomene der inter- und überregionalen Arbeitsteilung beobachten. Ein ganz wichtiger Faktor, der das verhindert hat, weshalb viele Menschen heute nicht ganz zu Unrecht denken, das ist doch eher eine moderne Entscheidung, das waren die Transportkosten. Wenn der Transport von Gütern, vor allen Dingen von großen Gütern, von Massengütern, sehr teuer ist, dann wird es sich nicht lohnen, den über größere Entfernungen zu transportieren, weil das einfach unwirtschaftlich ist. Und insofern könnte man sagen, ist der Weg zur modernen Globalisierung zum einen die starke Zunahme des Seetransportes seit dem 16., 17. Jahrhundert gewesen. Das waren erste Globalisierungsphänomene. Und dann den Durchbruch im modernen Sinne, den brachte das Dampfschiff, den brachte der Telegraph, den brachte die Eisenbahn seit dem 19. Jahrhundert. Und heute leben wir in einer Welt, die ist geradezu ideal von den Transportkosten für globale Austauschprozesse, weil der Transport zwischen China und Europa sehr, sehr, sehr preiswert geworden ist.
Und welche Auswirkungen haben denn Katastrophen wie Kriege oder Seuchen auf diese vernetzte Weltwirtschaft Ihrer Meinung nach?
Sie spielen eine große Rolle. Sie können die weltweite Arbeitsteilung zum Teil deutlich unterbrechen. Sie können aber auch sehr retardierend wirken, sodass es über längere Zeiten nicht zu größerem überregionalen Austausch kommt. Der Untergang des Römischen Reiches im 5. und 6. Jahrhundert war ein solcher Faktor, der dazu geführt hat, dass der große globale Zusammenhang des Mittelmeerraumes dann doch für längere Zeit sehr stark blockiert war. Oder die Folgen der Pestkrise des 14. Jahrhunderts haben die Pax Mongolica beendet, also die recht stabile und sehr effiziente Handelsverbindung zwischen Asien und Europa, die im 12. und 13. Jahrhundert entstanden gewesen ist. Wir haben die vielen Erkrankungen und Probleme im 16., 17. Jahrhundert im Zusammenhang des 30-jährigen Krieges. Auch das war alles nicht förderlich. Und insofern ist auch die gegenwärtige Pandemie eine Erscheinung, die für die Globalisierung nicht folgenlos ist. Aber was man nicht vergessen darf, das waren immer nur Einschnitte in einen Prozess, der sobald es möglich war, wieder aufgenommen wurde. Denn wenn die Globalisierung eines zum Ausdruck bringt, dann das, dass es wirtschaftlich sinnvoll ist, miteinander zu handeln, Austausch zu betreiben und auf diese Weise gegenseitige Stärken auszutauschen, sodass der andere an der eigenen Stärke teilhaben kann. Die Europäer etwa an den niedrigen Arbeitskosten in China, die Chinesen an den differenzierten und hochqualitativen Produkten aus Europa. Das heißt, derartige Erscheinungen wie Kriege, Pandemien und andere können die internationalen Zusammenhänge hindern, in Frage stellen, aber ihre Vorteile grundsätzlich beseitigen können sie nicht. Und von daher wird unter günstigen Bedingungen die Globalisierung sich immer wieder durchsetzen.
Also das heißt, nach der Corona-Krise wird die globalisierte Welt nochmal an Fahrt aufnehmen, Ihrer Meinung nach?
Ich glaube, die Zusammenhänge, die weltwirtschaftlichen Zusammenhänge, die sich als positiv für die Beteiligten darstellen, die werden wieder aufgegriffen werden. Denn es ist ja nicht sinnvoll, etwa in Europa sehr viel Geld für bestimmte Güter auszugeben, die man in China preiswert erwerben kann. Das würde dazu führen, dass wir hier einen gewaltigen Aufwand treiben, gleichzeitig einen Wohlstandsverlust hinnehmen müssen, denn wir müssen dann ja sehr viel mehr Geld dafür bezahlen. Auch in den USA, in anderen Teilen der Welt wird man in diesem Punkt sehr genau schauen, was ist wirtschaftlich sinnvoll, was ist nicht wirtschaftlich sinnvoll. Und der größere Teil der Globalisierung ist ja keine Folge irgendwelcher Profitinteressen von großen Konzernen oder anderen. Das sind schlicht und einfach ökonomische Gefälle in der Welt, die man durch Arbeitsteilung und durch Kooperation ausnutzen kann. Das wird meiner Ansicht nach auch in Zukunft wieder das Bild bestimmen.
Es gab ja auch, sagen wir mal, in der Wirtschaftsgeschichte die ein oder andere große Krise, also sei nur mal die Weltwirtschaftskrise in den 1920er, 1930er Jahren genannt. Was können wir denn aus solchen Krisen heute lernen?
Das ist eine überaus interessante Frage, Herr Scholl, die Sie da stellen. Denn in derartigen Krisen, die Weltwirtschaftskrise von 1929 war sicher, da ist sicher das beste Beispiel dafür, neigen Regierungen dazu, sich auf sich selber zurückzuziehen und zu sagen, wir müssen alles tun, damit wir möglichst ungeschoren aus der Krise herauskommen. Und dann neigt man dazu zu sagen, die internationalen Zusammenhänge hindern uns an unserer Arbeitsfähigkeit. Die schränken unsere Handlungsfähigkeit ein. Da müssen wir möglichst schnell herauskommen. Und insofern haben derartige Krisen, vor allen Dingen, wenn sie so weit gehen wie die Weltwirtschaftskrise von 1929, mit Schrumpfungen des Sozialprodukts von über 20%, deglobalisierende Folgen. Amerika hat schon 1930 die Zollsätze nach oben gesetzt, man hat 1932 den Goldstandard suspendiert und hat sich auf sich selbst zurückgezogen. Das Gleiche tut Großbritannien. 1931 steigt man aus der internationalen Währungsordnung aus und versucht sich hinter seinen eigenen Zollmauern, den sogenannten Imperial Preferences, Vorteile zu verschaffen. Im Ergebnis sinkt das Welthandelsvolumen insgesamt. Und das hat wiederum Auswirkungen auf den Verlauf der Krise, die dadurch noch stärker wird. Gerade für Länder wie Deutschland, die eben sehr stark von der internationalen Kooperation abhängen. Krisen sind von daher an sich schon eine sehr schwierige Sache. Vor allen Dingen aber werden sie problematisch, wenn Regierungen versuchen, durch Herstellung autonomer Handlungsfähigkeit aus diesen Krisen Vorteile für sich selber zu benutzen. Das ist allerdings eine Sache, die sehr naheliegend ist, denn gerade in demokratischen Ländern erwartet die Bevölkerung, dass ihre Regierung, die sie ja gewählt hat, für sie etwas tut. Das ist also nicht einfach so, dass man hergehen kann und sagen kann, jetzt Donald Trump, hör mal auf damit, oder EU, mach mal nicht mehr solche protektionistischen Sachen, oder mach mal dies nicht mehr, mach mal das nicht mehr. Die Menschen erwarten das gerade. Und insofern kommt in Wirtschaftskrisen, gerade in demokratischen Staaten, sehr viel auf die Führungsfähigkeit der jeweiligen Eliten an, um deutlich zu machen, dass ihre Pro-Globalisierungspolitik gleichwohl mit den Interessen der Menschen verbunden ist. Und das muss man praktisch zeigen können. In vielerlei Hinsicht ist das eigentlich die große Herausforderung im Moment.
Vielleicht noch eine Nachfrage. Es gibt jetzt ja auch Rufe, dass man Teile der Pharmaindustrie nochmal, also die Produktion nochmal nach Deutschland verlagern soll, zum Beispiel aus Indien oder China. Also sollte man das gerade nicht tun?
Das ist eine sehr interessante Frage. Und da würde ich eben grundsätzlich sagen, gibt es keine grundsätzlich richtige oder falsche Antwort. Dass ein großer Teil der Pharmaproduktion ausgelagert worden ist, hatte ja gute Gründe. Die Kosten des Gesundheitssystems in Deutschland sind sehr hoch und die Pharmakosten waren ja nicht die geringsten dabei. Auf der anderen Seite leiden viele Menschen unter den hohen Beiträgen, die sie für Krankenkassen zahlen müssen, etc. pp. Dass man sich da überlegt hat, wir können den Kostenfaktor Pharmakosten deutlich niedriger hinbekommen, wenn wir die Pharma, vor allen Dingen die eher einfachen Medikamente in China, in Asien in Indien produzieren lassen, das ist ja zunächst mal ein gut nachvollziehbarer Zug, der die Kosten der Kassen entlastet hat und damit auch die Beitragszahler getroffen hat. Wenn man das jetzt anders machen will, wenn man sagt, wir brauchen strategische pharmazeutische Handlungsfähigkeit, dann kann das unter Umständen dazu führen, dass man höhere Produktionskosten hat, die dann wiederum die Kosten der Kassen und dann auch die Belastung der Versicherten nach oben treiben können. Das muss man sehr genau schauen und sehr genau überlegen. Von daher würde ich da keine prinzipielle Antwort drauf geben, in dem Sinne auf keinen Fall globale Pharmamärkte oder auf jeden Fall globale Pharmamärkte, sondern das ist eine Frage an verantwortliche Politik, wie weit man hier dazu in der Lage ist zu sagen, wir brauchen bestimmte strategische Handlungsmöglichkeiten im Bereich der Pharmaindustrie, wollen aber die Vorteile der internationalen Arbeitsteilung nicht aufgeben.
Sie hatten ja bei uns ein Webinar als Referent betreut und da einen tollen Vortrag gehalten und da kam der Begriff der Pax Americana auf. Können Sie das unseren Hörerinnen und Hörern oder den Begriff unseren Hörerinnen und Hörern noch mal kurz erläutern?
Ja, in der Weltwirtschaftsgeschichte hat es immer wieder Phasen gegeben, in denen einzelne Staaten, einzelne Regionen aufgrund ihrer wirtschaftlichen Stärke, aufgrund ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, aber aufgrund ihrer politisch-militärischen Handlungsfähigkeit dazu in der Lage waren, die Rahmenbedingungen der internationalen Arbeitsteilung mehr oder weniger autonom zu bestimmen oder ihren Stempel aufzudrücken. Und von daher spricht man von der Pax Romana für die ganz alte Zeit, von der Pax Mongolica für die Zeit bis ins 14. Jahrhundert, von der Pax Britannica vor allen Dingen für das 19. Jahrhundert und von der Pax Americana für die Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg, weil die USA als Wirtschaftsmacht sehr stark waren und weil sie bereit waren, ihre Wirtschaftsmacht auch nur zu nutzen, um politisch-militärisch in der Welt eine Art Gestaltungsrahmen zu geben, der für die Globalisierung sehr, sehr, sehr positiv gewesen ist. Insofern kann man sagen, war diese Pax Americana eine der treibenden Kräfte der starken Globalisierung seit den 1960er, 70er Jahren. Und mit dem Untergang des sowjetischen Imperiums fiel auch die Konkurrenz weg, sodass man fast sagen konnte in den 1990er Jahren, wir leben in einer einheitlichen Welt mit einer Weltwirtschaftsstruktur, die ganz stark von den liberalen, kapitalistisch-marktwirtschaftlichen Vorlieben der USA geprägt ist. Das war auch ganz richtig. Das Fatale, nur das lehrt die Geschichte eben auch, ist das, dass derjenige, der eine Ordnung aufrechterhält und für sie sich einsetzt, was die Amerikaner ja weltweit auch viel Kritik hat, ihnen das eingetragen als imperialistische Politik, aber sie haben es immerhin getan, dass das mit hohem Aufwand verbunden ist, ohne dass die eigene Volkswirtschaft aber unbedingt der Hauptprofiteur ist. Sie ist zu Anfang sehr stark, aber im Laufe der Zeit verliert sie. Die Amerikaner haben an Bedeutung verloren gegenüber Europa, vor allen Dingen Deutschland und gegenüber Japan. Die Russen haben sich mit ihrem Sozialismus immer ein wenig selber aus dem Spiel gehalten. Von daher waren die keine so richtige Herausforderung. Aber nachdem die Chinesen aufgehört haben, Sozialismus zu machen, sondern eine Art staatlich organisierten Kapitalismus betreiben, sind sie eine ernsthafte Größe geworden, die sich sehr, sehr rasch entwickelt, mit sehr hohen Potenzialfaktoren. Die Pax Americana der Nachkriegszeit, die wir alle noch gut kennen, wenn wir ein wenig älter sind, die hat mithin einen Rahmen geschaffen, in dem ein neuer Aufsteiger, ein neuer Herausforderer, in diesem Falle China, entstanden ist. Und das macht, glaube ich, sehr vielen Menschen in den USA zurzeit Sorge. Das ist nicht nur der Donald Trump, auf den hier in Europa sich meiner Ansicht nach leichtfertig alle eingeschossen haben, sondern das ist ein strukturelles Problem. Sind die Amerikaner dazu in der Lage, ihre Dominanz aufrechtzuerhalten, die weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu bestimmen? Oder muss man sich in Zukunft in dieser Führungsposition mit China teilen? Und das mit einem Land, das die eigene, wenn man so will, liberal-kapitalistische und politisch-demokratische Ordnung ja gar nicht so teilt.
Herr Professor Plumpe, gibt es eigentlich überhaupt eine Alternative zum Aufstieg von China? Also ist der Aufstieg überhaupt noch aufzuhalten?
Natürlich ist er nicht aufzuhalten. Warum sollte man ihn noch aufhalten? Die Bundesrepublik Deutschland selber, nachdem man es ja aus verschiedenen Gründen nie dazu gebracht hat, selber eine Art Pax Germanica oder Ähnliches in die Welt zu setzen, ist heute eine Art Ordnungsopportunist. Die deutsche Wirtschaft ist für die Globalisierung in gewisser Weise sehr gut strukturiert. Sie kann handeln mit Russland, mit China, mit Afrika, mit Asien, mit Lateinamerika, sehr gut mit den USA. Aus deutscher Sicht, wenn man das jetzt für die nationale Wirtschaftsperspektive nimmt, ist die Globalisierung eine perfekte Veranstaltung und gerade der Aufstieg Chinas eine sehr positive Sache, weil China ja nicht nur Lieferant von preiswerter Industrieware ist, sondern auch ein zunehmend großer Absatzmarkt für deutsche Autos, für Möbel, für Weißware im Haushalt und. Je reicher China wird, und das ist ja eine welthistorisch gesehen geradezu imposante Tatsache, wie der Wohlstand in China zugenommen hat, umso mehr sind die auch an Waren aus Deutschland vor allen Dingen und aus anderen Ländern interessiert. Der Zusammenhang ist hier, wenn man ihn rein wirtschaftlich betrachtet, nur positiv. Die Bundesrepublik müsste eigentlich ein Interesse daran haben, dass China aufsteigt, dass die USA prosperieren, dass in der Eurozone endlich eine gewisse Ruhe einkehrt, dass man zu perfekten Handelsbeziehungen kommt. Und dann wäre das eine Situation, die könnte eigentlich nicht besser sein. Das Hauptproblem ist eben, dass China und die USA letztlich in einer Art hegemonialen Wettstreit stehen untereinander, indem China zurzeit auf seiner Seite die besseren Faktoren hat. Es geht von niedrigerem Niveau aus. Es hat eine sehr leistungsfähige, sehr leistungsorientierte Bevölkerung. Es hat andere Kostenstrukturen als die USA. Es ist in gewisser Weise der Angreifer, der auch nicht die Kosten hat, die mit der Aufrechterhaltung des gegebenen Systems verbunden sind. Also eine gewaltige Militärmaschine, wie die Amerikaner sie unterhalten haben, die Chinesen ja nicht. Und. Von daher, glaube ich, werden die Chinesen in absehbarer Zeit, auch deshalb, weil eben Länder wie Deutschland oder Afrika davon profitieren, einen weiteren Aufstieg nehmen. Nur sollte man auch da nüchtern sein. Die Bäume auch des Herausforderers wachsen nicht in den Himmel. Chinas Wachstumsraten und hohe Wachstumsraten heute, jedenfalls bis zur Pandemie, waren auch eine Folge des relativ niedrigen Ausgangsniveaus. Und wenn man sich das Pro-Kopf-Einkommen Chinas anschaut und das mit Europa und Amerika vergleicht, dann weiß man, dass China heute, was das Pro-Kopf-Einkommen angeht, immer noch vergleichsweise arm ist, verglichen hierzu. In der Summe, weil es sehr viele chinesische Menschen gibt, ist China insgesamt heute an der Spitze der Weltwirtschaftsleistung. Aber auch da, glaube ich, wird eine Plateauphase eintreten, die nicht mehr dazu führt, dass man so schnell sich weiterentwickelt, wie das heute der Fall ist. Also aus meiner Sicht, aus deutscher Sicht, aus wirtschaftshistorischer Sicht ist der Aufstieg Chinas eher ein natürliches Phänomen, zumal China an die weltwirtschaftliche Bedeutung anknüpft, die es bereits im 16., 17. Jahrhundert hatte. China hat ja sehr viel an Bedeutung verloren, als der Westen den großen Aufstieg mit dem liberalen Kapitalismus erlebte. Heute schließt man da wieder dran an. Und insofern ist das auch eine Rückkehr zur Normalität. Ein Problem ist das, wie gesagt, für die hegemoniale Macht der USA, die jetzt merken, dass die Welt doch multilateraler wird und man das nicht aufhalten kann, auch wenn man es aufhalten möchte.
Ja, vielleicht noch eine Frage nach einem Buchtipp. Also wenn man sich jetzt eingehender mit dem Thema beschäftigen möchte, haben Sie da einen Buchtipp für unsere Hörer?
Oh ja. Es gibt viel dazu, aber ein Buch möchte ich Ihnen ganz besonders ans Herz legen. Das ist das Buch von Angus Deaton, D-I-D-E-A-T-O-N geschrieben, ist ein schottischer Ökonom, der in den USA lehrt. Das Buch heißt Der große Aufbruch von Armut und Wohlstand der Nationen. Das ist ein Ökonomie-Nobelpreisträger, der sich sehr stark mit der Frage beschäftigt hat, wozu führt Globalisierung eigentlich? Führt das dazu, dass die Welt immer ungerechter wird, immer ungleicher wird, wie das viele Kritiker sagen? Und Angus Deaton kann sehr schön, sehr nüchtern anhand vieler Zahlen nachweisen, dass die Globalisierung und ihre Folgen, vor allen Dingen der Aufstieg Chinas, eigentlich weltwirtschaftshistorisch so etwas wie das beste Mittel gegen Armut sind.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Plumpe, für dieses spannende Interview im Rahmen unseres Podcasts Ideenfänger. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass Sie zugehört haben, dass Sie eingeschaltet haben und bis bald. Tschüss.
Das war der Ideenfänger-Podcast. Mehr zur Union Stiftung im Netz www.unionstiftung.de.